Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen. Gestern sprach die ukrainische Schriftstellerin Oksana Sabuschko vor dem EU-Parlament, warnte vor den Ambitionen Wladimir Putins, forderte zum Handeln auf. Was Oksana Sabuschko, die gerade in Deutschland ist, von diesem Angriffskrieg Putins hält, das erfahren Sie gleich hier bei Fazit. Wir werden auch sprechen über Bilder des Kriegs, über Zeigbares und Unzeigbares. Kurzer Blick auch nach Chemnitz. Dort wurde gestern der Museumsmann Frederik Bussmann von Neonazis verprügelt. Und jenseits von Gewalt und Krieg haben wir auch eine Opernpremiere im Programm. Johnny spielt auf von Ernst Krenek. Wobei, ja, Krenek unter den Nationalsozialisten als entarteter Künstler galt. Also auch nicht ganz gewaltfrei. Ständiger Beschuss in Charkiw, in Mariupol und auch ganz im Westen der Ukraine gibt es inzwischen Raketenangriffe. Immer mehr Zerstörung, immer mehr Tote, immer mehr Menschen auf der Flucht. Dass die ukrainische Autorin Oksana Sabuschko gerade jetzt auf Lesereise außerhalb der Ukraine tourt, ist Zufall. Einer, der sie allerdings erstmal nicht wieder zurückführen wird in ihr Heimatland. Morgen liest sie aus ihrem Buch Feldstudien über ukrainischen Sex in München. Schon heute konnte unser Autor Tobias Krone mit ihr sprechen und hat einiges erfahren.
Well, it did not come to us out of the blue.
Die Angriffe kamen für uns nicht aus dem Nichts heraus. Aber natürlich hatten auch wir nicht geglaubt, dass er komplett verrückt ist.
Completely crazy.
Ja, da hat sich auch die unbestechliche Oksana Sabuschko getäuscht. Diese elegante Frau mit den leuchtenden braunen Augen und einem herausfordernden Blick hat den Kriegsbeginn im Ausland verbracht. Ich war am Tag vor dem Kriegsausbruch in Warschau, eine Lesereise mit meinem neuen Buch. Und am nächsten Morgen um 6 Uhr rief mein Mann an und sagte, Liebling, der Krieg hat angefangen. Und ich war ohne großes Gepäck. Auch den Laptop habe ich zu Hause gelassen. Gerade war sie in einem großen Münchner Elektrokaufhaus. Die Tüte liegt noch neben ihr auf dem Tisch. Der neue Laptop wird dringend gebraucht, denn anders als andere mache sie der Krieg nicht sprachlos.
Words are important.
Worte sind wichtig, denn Worte bringen als erstes Ordnung in das Chaos. Sie zähmen das Chaos auf gewisse Weise. Und diese Kriegstreiber wie Putin wollen das Leben dieser Erde ins Chaos stürzen. Nach einem Auftritt in Straßburg macht die Schriftstellerin nun im Münchner Literaturhaus Station und will das Publikum aufrütteln. 2006 hat sie in Deutschland der Roman Feldstudien über ukrainischen Sex bekannt gemacht. Ein politisches Buch, das schonungslos den Machismus und eine Mentalität der Unterwürfigkeit in ihrem Heimatland denunzierte. Sabuschko geht mit vielen hart ins Gericht, nicht nur mit Russland und dem Westen, dazu gleich mehr. Bleiben wir kurz beim Sex. Sexvorlieben enthüllen das Unbewusste einer Nation, ähnlich wie die Sprache einer nationalen Literatur. Davon ist Sabuschko überzeugt. Und diese Kombination aus Sex und Sprache begegnet einem auch sehr drastisch in ihrem Essay von 2018, Der lange Abschied von der Angst. Darin vergleicht sie die Unterdrückung der Ukraine durch Russland mit einer Vergewaltigung. 4 Jahre später nun hat Wladimir Putin seine Invasion unter anderem durch den folgenden unzweideutigen Satz angekündigt. Zitat, ob's dir gefällt oder nicht, du wirst dich fügen müssen, meine Schöne. Zitat Ende. Wen will Putin mit dieser Sprache erreichen? Sabuschko schüttelt gequält lächelnd den Kopf.
You still think in Western terms.
Ihr denkt immer noch in westlichen Begriffen, in Begriffen des sokratischen Dialogs. So, wen adressierte er? Nein, er wollte euch allen einfach zeigen, dass er euch ficken kann. Er ist omnipotent und er kann in die Ukraine marschieren und weiter und ihr macht nichts dagegen. Putin habe die Weltgemeinschaft vorgeführt. Ein Gedanke, der Oksana Sabuschko hörbar in Rage bringt. Alle internationalen Organisationen wie die UN, alle erwiesen sich als total impotent. Keine internationale Polizei, niemand, der das internationale Recht überwacht. Was für ein Signal an die Bad Boys in der Welt. Wir sind zurück, wir sind die Stärksten. Hey!
What a signal for all the bad guys on this planet that, hey, we are back to the caves.
Ihren Unmut über das westliche Europa kann man auch schon in früheren Essays nachlesen, in funkelnden, überbordenden Gedankenkaskaden, die gerne mal zu kaum noch lesbaren Schachtelsätzen auswuchern. Der Westen habe Putin systematisch unterschätzt.
There is, like so to speak, the tradition.
Es gibt die gemeinsame Tradition des Imperialismus. Und wenn dieses KGB-Monster sich auf die russischen Zaren zurückbezieht, erinnern sich die Führer der westlichen Welt an ihre eigene imperiale Vergangenheit. Und da hat die Ukraine eben keinen Platz.
No room for Ukraine.
Die Ukraine ist in den Augen Oksana Sabuschkos und vieler ukrainischer Kulturschaffender jahrhundertelang als eine Kolonie behandelt worden. 1876 verbot das russische Zarenreich sogar 40 Jahre lang die ukrainische Sprache. Auch in der Sowjetunion galt Ukrainisch als minderwertig.
The culture with no prospect.
Die Kultur ohne Perspektive, hieß es. Manchmal, okay, da durfte man eine volkstümliche Nostalgie pflegen. Man durfte die Lieder der Großmutter singen. Aber die Sprache galt als provinziell. Alles Moderne hat nichts mit ukrainischer Sprache und Identität zu tun. Also das ist ein typisch kolonialer Ansatz. Ich habe ihn noch in den 70ern erlebt.
That's from the 70s.
Hoffnung auf die russische Kultur, die sich Putin widersetzen könnte? Nein, die hat sie nicht mehr. Russland fehle die Tradition einer Zivilgesellschaft. Die Werke von Tschaikowski und Tolstoi seien Produkte einer kleinen Elite im Zarenreich gewesen. Einer Intelligenzia, der Oksana Sabuschko heute eine Mitschuld am Krieg gibt.
Like writers and intellectuals of my caliber.
Die Schriftsteller und Intellektuellen von meinem Kaliber, natürlich sind sie mitverantwortlich, weil sie von diesen Potemkinschen Dörfern profitierten, die Putin dem Westen verkauft hat.
Putin was selling to the West.
Oksana Sabuschko, ukrainische Autorin in diesen Tagen in München, ohne Weg zurück in ihre Heimat. Tobias Krone hat mit ihr über den Krieg gesprochen. Bilder aus dem Krieg in der Ukraine sehen wir derzeit zahlreich. Natürlich Bewegtbilder, Fernsehbilder, Bilder in den sozialen Medien, bei TikTok und Co. Wir sind da relativ abgebrüht und solche Fotos oder Filmszenen gehören zur Berichterstattung über Krieg und Krisensituation ja auch dazu. Allerdings hat sich im Laufe dieser Woche eine Diskussion entsponnen, was gezeigt werden darf und was nicht. Auslöser war das Foto einer erschossenen Familie. Mutter mit zwei Kindern, deren Mann erst durch dieses Foto erfahren hat, dass seine Familie nicht mehr lebt. Und dennoch sagt, dieses Foto musste an die Öffentlichkeit. Christian Schicher ist Professor für Medienethik an der Universität Erlangen. Und mit ihm habe ich über zeigbare und nicht zeigbare Kriegsfotografie gesprochen. Guten Abend, Herr Schicher.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Neben diesem Bild mit der getöteten Familie gibt es ein anderes, das einem auch den Atem stocken lässt, nämlich das einer schwangeren Frau, die verletzt auf einer Trage aus dem zerstörten Krankenhaus in Mariupol getragen wird. Sind diese Bilder überhaupt zulässig, so unverpixelt?
Also aus meiner Sicht sind solche Bilder nicht zulässig, weil dadurch der Persönlichkeitsschutz der Opfer verletzt wird. Sie können identifiziert werden und Sie haben ja in Ihrer Anmoderation schon darauf hingewiesen, dass der Angehörige der Erschossenen zwar im Nachhinein das für richtig befunden hat, dieses Bild auf der New York Times zu zeigen. Letztendlich ist er aber auch schockiert gewesen, nachdem er dieses Bild gesehen hatte. Und um genau diesen Effekt zu vermeiden, dass letztendlich Opfer zu sehen sind und die Angehörigen wissen nichts davon, sollte auf die Identifizierung auf solchen Bildern grundsätzlich verzichtet werden.
Dieses Bild der Familie steht ja in einer Reihe vieler anderer Fotos von Lindsay Dario. Das ist eine preisgekrönte Fotografin der New York Times. Manche sagen ja schon jetzt, das sei möglicherweise das Bild schlechthin, das für die Kriegsverbrechen in diesem Ukraine-Krieg steht. Sehen Sie das auch so?
Ja, solche Bilder werden letztendlich zu Ikonen. Es gab eine prominente Platzierung auf der Titelseite einer Qualitätszeitung in den USA. Und dieses Bild ist natürlich neben zahlreichen anderen Bildern, die es gibt, sicherlich ein Kandidat, um dann entsprechend ikonisch auch langfristig im kollektiven Gedächtnis hängen zu bleiben. Gleichwohl hätte man ein Bild aber auch ähnlich ablichten können, um dieses Grauen zu zeigen, ohne dass die Gesichter zu identifizieren sind.
Und das geht immer wieder um Persönlichkeitsrechte, ne?
Absolut. Also auch Verstorbene haben letztendlich ja Persönlichkeitsrechte. Wir haben ja auch in Deutschland ein relativ strenges Reglement, dass Menschen nur dann aufgenommen werden, wenn sie explizit damit einverstanden sind und ihre Einverständniserklärung geben. In den USA wird das offensichtlich etwas lockerer gesehen. Ich persönlich lehne es grundsätzlich ab, Opferbilder zu zeigen, auf denen die Menschen zu erkennen sind.
Sie haben gerade dieses Wort ikonisch auch benutzt. Darum geht es ja doch eigentlich immer. Gerade bei diesen Bildern in Krisen- und Kriegssituationen. Da gibt es ja auch so diese klassischen Mittel, dass man so mit dem Weitwinkelobjektiv ganz nah rangeht, dann aber auch eine ungewöhnliche Perspektive einnimmt, leicht von unten gesehen oder leicht von oben. Sind das Bilder, die Sie jetzt in diesem Ukraine-Krieg auch wieder vermehrt sehen?
Natürlich, das sind Bilder, die, ich habe es eben schon erwähnt, im kollektiven Gedächtnis hängen bleiben. Wir kennen eine ganze Reihe von Bildern, beispielsweise das 10-jährige Mädchen Kim Puk, was im Vietnamkrieg nackt geflohen ist vor einem amerikanischen Angriff. Wir kennen alle das Bild von Aylan Kurdi, dem kleinen Jungen, der tot an den Strand von Bodrum angeschwemmt worden ist. Da war es so gewesen, dass die Leiche des Jungen nur von hinten gezeigt werden durfte. Der Vater hat zwar im Nachhinein auch gesagt, es ist wichtig, dass das Bild gezeigt wird, aber es wurde entweder der Leichnam von hinten gezeigt oder das Gesicht wurde verpixelt, sodass man es nicht identifizieren konnte. Und das ist aus meiner Sicht auch völlig in Ordnung.
Würden Sie denn sagen, dass diese ikonischen Fotografien, die so an der Grenze des Zeigbaren sind, wo sich dann auch oft Unmut rührt, gute Fotografien sind? Gute Reportagefotografien?
Also die Frage ist ja, welche Wirkung sie auslösen. Also es wurde ja immer wieder behauptet, dass dieses Bild von Kim Puk 1970 im Vietnamkrieg dazu beigetragen haben soll, dass der Krieg früher beendet wurde. Ob das tatsächlich so ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Aber natürlich haben solche Bilder, Sie haben ja auch gerade die schwangere Frau erwähnt, solche Bilder haben natürlich starke emotionale Wirkungen auf die Zuschauerinnen und Zuschauer. Das geht von Empathie über Mitgefühl bis hin natürlich auch zu Wut und ähnlichen Kategorien mehr. Also es ist schon wichtig, natürlich die Grauen des Krieges zu dokumentieren. Aber dass dafür Gesichter gezeigt werden müssen, ist aus meiner Sicht nicht einsichtig.
Es ist ja auch ein Krieg, der über die Bilder ausgefochten wird, ne? Und da kann man jetzt momentan sicher sagen, da ist die Ukraine besser aufgestellt, also mit sehr starken Bildern, die wir aus diesem Land sehen. Schauen wir mal auf das Land, das diesen Krieg initiiert hat, Russland. Da sehen wir hingegen so gut wie gar nichts mehr. Da findet natürlich dieser Krieg auch gerade nicht statt. Aber da werden ja immerhin auch tausende Menschen, die demonstrieren, festgenommen. Das bestärkt doch dann eigentlich auch eine sehr einseitige Emotionalisierung, oder?
Ja, wobei die Rollen natürlich auch eindeutig verteilt sind. Also es ist ja der klassische Konflikt David gegen Goliath, die Übermacht Russlands, vor allen Dingen die militärische Übermacht, die letztendlich dafür Zerstörung und Opfer sorgt. Und auf der anderen Seite die russische aggressive Macht, die im Grunde genommen ja sogar im eigenen Land verbietet, überhaupt von Krieg zu sprechen. Und es war ja immer schon so, dass letztendlich Bilder auch strategisch genutzt werden, um Propaganda zu machen für die eigene Haltung und die eigene Position. Und das spiegelt sich natürlich auch in den Kommunikationsstrategien von Putin und Zelensky selber ab.
Herr Schicher, würden Sie sagen, dass diese Bilder vom Krieg in der Ukraine etwas anderes bei uns auslösen als andere Kriegsbilder, weil wir näher dran sind?
Ja, das ist genau der Punkt. Ich will es nicht hoffen, aber ich denke, das ist tatsächlich genau der Fall. Also es gibt ja unendlich viele brutale Bilder aus allen möglichen Kriegen, aus Syrien, aus dem Irak. Aber dadurch, dass quasi die Ukraine Teil Europas ist und dadurch, dass die Menschen ganz platt gesagt uns auch ähnlich sehen, also auch einen gleichen kulturellen Hintergrund haben, sind das natürlich Bilder, die wesentlich stärker emotionalisieren als Bilder von Menschen, die schon rein äußerlich weniger Identifikationsmöglichkeiten haben, so traurig das eigentlich ist.
Und glauben Sie denn, dass solche Bilder auch einen Wendepunkt in diesem Krieg einleiten könnten?
Es wäre schön, wenn das so wäre. Ich befürchte aber, dass das nicht der Fall sein wird. Was diese Bilder leisten können, ist natürlich, dass sie dazu motivieren, Spendenbereitschaft zu erzeugen. Also wenn man sich beispielsweise RTL und NTV anschaut, da gibt es immer zwischen den Nachrichtenblöcken einfach nur Bilder aus diesem Krieg, die wiederum sind verbunden mit der gleichzeitigen Aufforderung zu spenden. Und ich denke, dass diese Bilder auch tatsächlich dann eine entsprechende Wirkung haben können, dass humanitäre Hilfe geleistet wird. Dass letztendlich aber die russische Seite sich von diesen Bildern abbringen lässt, da ihr verbrecherisches Tun weiter durchzuführen, wage ich zu bezweifeln, so sehr ich mir das auch wünsche.
Der Medienwissenschaftler Christian Schicher über die Macht und Ohnmacht auch drastischer Bilder aus dem Ukraine-Krieg. Seit den Ausschreitungen im August 2018 kämpft die sächsische Stadt Chemnitz mit ihrem Ruf. Und man muss sagen, sie kämpft auch erfolgreich mit gelebtem Dialog auf allen Ebenen. Zum Beispiel auch mit ihrem Programm für die Kulturhauptstadt Europas 2025, das ganz klar auf Teilhabe und auf Mitmachen der Bürger angelegt ist. Aber die Probleme mit der rechten Szene sind eben nicht ganz verschwunden, wie Frederik Bussmann, Generaldirektor der Chemnitzer Kunstsammlungen, am eigenen Leib zu spüren bekam. Er wurde nämlich gestern Abend von jugendlichen Neonazis verprügelt, als er sie auf ihre Sieg-Heil-Sprüche und den Hitlergruß ansprach. Guten Abend, Herr Bussmann.
Ja, schönen guten Abend.
Was ist da genau passiert und wie geht's Ihnen überhaupt?
Mir geht's den Umständen entsprechend eigentlich ganz gut. Mir tut alles noch ein bisschen weh, die Brille ist kaputt, die Lippe ist ein bisschen aufgeplatzt. Aber eigentlich geht's gut. Ich war auf dem Nachhauseweg gegen halb neun und habe diese Gruppe von Jugendlichen von weitem grölen hören, habe mir erstmal dabei nicht viel gedacht. Und als ich näher kam, habe ich halt gesehen, dass die irgendwie Sieg-Heil-Sprüche die ganze Zeit grölten und den Hitlergruß zeigten. Und dann habe ich doch irgendwie meinen Mut zusammengenommen und bin rübergegangen, habe denen gesagt, dass ich das so nicht in Ordnung finde. Beziehungsweise ich habe denen gesagt, dass ich es scheiße finde. Und dass es überhaupt nicht geht, dass sie das machen, wenn gerade erst recht nicht, wenn 2000 Kilometer von hier in der Ukraine Menschen sterben und die sich einfach um diesen Dreck scheren. Die sind super aggressiv geworden und fingen dann relativ schnell an, nicht nur mich zu beschimpfen und zu umzingeln, sondern auch mir ins Gesicht zu schlagen oder mich zu treten. Und das sowas, die ganze Situation dann eskaliert.
Die waren ja recht jung, ne?
Die waren sehr jung. Also ich aus dem Bauch heraus, würde ich schätzen, so um die 14, 15, 16, nicht älter. Mhm. Also die waren von einer Aggressivität, die ich eigentlich selten erlebt habe.
Erfahren hat es die Öffentlichkeit über einen Tweet von Ihnen mit einem Foto einer in sehr viele Einzelteile zerbrochenen Brille. Haben Sie gezögert, das zu veröffentlichen?
Ja, durchaus. Ich fand erst, es ist eigentlich auch was sehr Persönliches, wenn man so angegriffen wird. Gleichzeitig fand ich es auch wichtig, das öffentlich zu machen. Ich habe eine ganz gewisse Reichweite, die Kunstsammlungen auch und es gibt viele andere Menschen, die auch Probleme haben, die auch geschlagen werden. Nicht nur in Chemnitz, sondern wirklich in der ganzen Bundesrepublik, die vielleicht nicht diese Reichweite haben. Und es geht mir wirklich darum, auch diese Debatte über die politische Bildung und die politische demokratische Kultur in Chemnitz, in Sachsen, aber auch in Deutschland dadurch weiter zu stimulieren.
Also ein Tweet, der vielleicht auslösen kann, dass etwas in Bewegung kommt und der nicht bestärkt, dass man wieder den Kopf schüttelt und sagt, tja, Chemnitz halt.
Überhaupt nicht. Chemnitz, ich will das nicht bagatellisieren. Chemnitz hat ein Problem mit Rechtsextremismus. Sachsen hat ein Problem mit Rechtsextremismus. Das haben wir aber auch in anderen Städten und anderen Ländern. Das gibt es und das nehmen wir wahr und nehmen wir ernst. Das ist auch Teil der Kulturhauptstadtbewerbung gewesen. Also es geht hier nicht darum, es zu bagatellisieren, aber es geht mir wirklich darum zu sagen, es ist jetzt kein Chemnitz-Bashing, was wir hier betreiben, sondern wir müssen wirklich uns Gedanken darüber machen, was ist eigentlich los? Warum sind sie so völlig verroht, diese Jugendlichen? Wo sind die Werte, die wir vermitteln? Was sind die Probleme eigentlich, die sie haben? Ich habe jetzt nicht zu viel Verständnis mit Neonazis, überhaupt nicht, aber es gibt ja doch irgendwie Probleme, die wir einfach angehen müssen. Auch in der Bildung, Schulpolitik. Vielleicht setzen wir zu sehr auf MINT-Fächer, zu sehr auf Naturwissenschaften. Vielleicht muss man doch wirklich auch stärker nochmal über Ethik, Religion, über Geschichte, Politik, die gesellschaftlichen Fächer nachdenken und auch diese Werte vermitteln und auch leben. Bestimmte Probleme regelt man aber auch nicht von einem Tag auf den anderen. Bestimmte Entwicklungen werden durch Corona, durch die Schwierigkeiten, die gerade auch Jugendliche haben, wirklich auch nicht besser. Das große Problem, was ich eigentlich eher in Chemnitz sehe, ist, wo ist eigentlich die Mitte der Gesellschaft? Warum kann eine kleine Minderheit so viel, so laut sein und so stark wahrgenommen werden? Wir müssten eigentlich wirklich sehr viel mehr gucken, wie stärken wir die gesellschaftliche Mitte und die Werte der Demokratie und der Toleranz hier in dieser Stadt?
Herr Bussmann, jetzt haben Sie mir ja gerade im Vorgespräch gesagt, es gab x Medienanfragen und wir haben uns natürlich auch gefragt, sprechen wir jetzt mit ihm oder ist er nicht einfach ein Chemnitzer Bürger, der wie viele andere oder einige andere vielleicht Probleme mit betrunkenen Jugendlichen bekommen hat? Würden Sie sagen, das kann jetzt auch eine positive Wirkung haben, dass Sie damit jetzt an die Öffentlichkeit gegangen sind?
Ich wünsche mir sehr, dass das eine positive Wirkung hat, dass wir stärker wirklich darüber debattieren, Programme für Gewaltprävention bei Jugendlichen, die Frage der Bildung wieder stärker in den Fokus rücken, die Demokratieförderung stärker in den Fokus rücken. Das ist unheimlich wichtig und wenn ich mir angucke, was im Augenblick der aktuelle Diskurs dreht sich sehr stark natürlich um Krieg, um Gewalt, um Aufrüstung, um Ausrüstung der Bundeswehr, das ist alles verständlich. Aber wir dürfen nicht aus dem Auge verlieren, dass das wirklich auch Demokratie und Kultur ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft sind und den inneren Zusammenhalt auch stärken. Und ich wünsche mir sehr, dass diese Debatten dann auch geführt werden.
Frederik Bußmann, Generaldirektor der Chemnitzer Kunstsammlungen, wurde gestern Abend von Rechtsextremen verprügelt. Herr Bußmann, alles Gute Ihnen und vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen herzlichen Dank.
10 Jahre Haft und 1000 Peitschenhiebe. Das war die drakonische Strafe für den saudi-arabischen Blogger Raif Badawi wegen Beleidigung des Islams. Wegen des internationalen Protests wurden die wöchentlichen Termine zur Vollstreckung dann aber ausgesetzt. Badawis Frau floh mit den Kindern nach Kanada, von wo sie sich heute Abend meldete mit der glücklichen Botschaft: Badawi ist frei. Cornelia Wegerhoff, Sie hatten mit dieser Freilassung ja schon gerechnet, oder?
Ja, also die offizielle Zeit oder der Tag, an dem die 10 Jahre Haft abgelaufen sein sollten, war der 28. Februar. Und seitdem war die Familie natürlich in totaler Aufruhr. Warum wird er denn nun nicht freigelassen? Und es gab bereits Reaktionen, zum Beispiel von Reporter ohne Grenzen, die dann gesagt haben, er muss freigelassen werden. Was soll das? Was sollen diese Verzögerungen? Und umso erleichterter dann eben die Nachricht von der Ehefrau Raif Badawis vor wenigen Stunden über die Nachrichtenagentur AFP bekannt gegeben. Raif habe sie angerufen, er sei frei. Und sie hat ihren Hashtag geändert, der über all die Jahre bei Protestaktionen weltweit benutzt wurde, Free Raif Badawi, und sie schreibt jetzt, Raif ist free. Auch der Sohn, fast schon junger Mann, hat getwittert, nach 10 Jahren ist mein Vater endlich frei, die Familie ist überglücklich und man hat wirklich unter diesen Verzögerungen sehr, sehr gelitten und umso überglücklicher ist er dann jetzt.
Gab es denn andere Reaktionen noch?
Ja, aus Deutschland gab es zum Beispiel die Reaktion aus Tübingen. Dort steht seit der Auspeitschung Raif Badawis vor 7 Jahren, Sie hatten es erwähnt, jedes Wochenende eine Mahnwache, tapfer bei Schnee, Regen, Hitze auf der Straße. Und der Initiator, der Gründer der Tübinger Mahnwache, Max Steinbacher, hat sich schon geäußert und hat gesagt, das ist ein guter Tag für uns. Raif Badawi hat die Haft überlebt. Wir haben so lange um sein Leben und um seine Freiheit bangen müssen. Aber man sagt, die Menschenrechte in den Saudi-Arabien machen ihnen weiter Sorgen. Und es ist auch eine traurige Rückschau. Badawi konnte seine Kinder nicht aufwachsen sehen. Amnesty International hat sich geäußert. Jeder einzelne Tag, den Raif Badawi hinter Gittern verbracht hat, zeigt, wie weit entfernt Saudi-Arabien vom Rechtsstaat entfernt ist, wie stark er die Menschenrechte einhält und respektiert, so die stellvertretende Generalsekretärin. Friedliche Kritik muss aber möglich sein und straffrei bleiben. Journalismus war ja kein Verbrechen.
Und weswegen genau saß er denn eigentlich im Gefängnis?
Ja, also er hat vor vielen Jahren, im Jahr 2008, ein Online-Forum gegründet, die saudischen Liberalen. Und dort hat er sich für die Meinungsfreiheit in seiner Heimat stark gemacht, aber auch zum Beispiel für die Gleichberechtigung von Mann und Frau, für den respektvollen Umgang mit anderen Religionen. Es gibt ein schönes Zitat, wo er geschrieben hat, aus dem Gefängnis heraus schon, ich habe versucht, die Mauern der Unwissenheit niederzureißen, die Heiligkeit des Klerus zu brechen, ein wenig Pluralismus zu verbreiten und Respekt vor Werten wie Ausdrucksfreiheit, Frauenrechte, den Rechten von Minderheiten und Mittellosen in Saudi-Arabien. Und das ging der saudi-arabischen Gerichtsbarkeit zu weit. Man hat ihn 2012 verhaftet, 2013 folgte die Verurteilung und dann weltweit für Aufsehen sorgten eben diese 50 Schläge, Stockschläge, eine wirklich aufsehenerregende Aktion, die weltweite Proteste aufgelöst hat.
Und bedeutet das denn jetzt die wirkliche Freilassung für ihn?
Aus dem Gefängnis ist er raus, aber über allem schwebt der dunkle Schatten, nämlich dass weitere 10 Jahre Ausreiseverbot verhängt wurden, ab dem Tag quasi, aus dem er aus dem Gefängnis raus ist. Und das wäre sehr, sehr bitter, denn seine Frau Ensaf Haider und die 3 Kinder, sie sagten es schon, leben in Kanada in Exil. Und das würde bedeuten, und das ist, was viele Organisationen, Menschenrechtsorganisationen, Amnesty International eben beklagen, dass es keine wirkliche Freiheit ist, wenn er in Saudi-Arabien bleiben muss und nicht mal zu seiner Familie zurück darf.
Cornelia Wegerhoff über die Freilassung von Raif Badawi.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
ARD und ZDF nehmen in den kommenden Tagen die Berichterstattung aus Moskau wieder auf. Zu der knapp einwöchigen Aussetzung war es gekommen, weil die Sendeanstalten die Folgen des neuen Mediengesetzes in Russland prüfen wollten. Stefan Fries.
Danach können Journalisten mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft werden für Berichterstattung über den Ukraine-Krieg, die russische Regierung für falsch hält. ARD und ZDF wollen aus Moskau nicht mehr über die militärische Lage in der Ukraine berichten. Stattdessen soll es nur noch um die politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Situation in Russland gehen. Zum Beispiel um Entscheidungen der Regierung, Proteste gegen den Krieg und Auswirkungen von Sanktionen. Die Entscheidung, die Berichterstattung aus Moskau wieder aufzunehmen, fiel nach Abstimmungen mit anderen europäischen Sendern, die in der European Broadcasting Union, EBU, zusammengeschlossen sind. Die britische BBC hatte ihre Berichterstattung bereits am Dienstag wieder aufgenommen.
Berichte über die militärische Lage in der Ukraine sollen nun aus dem Kriegsgebiet selbst oder aus Deutschland kommen. Der Google-Videoservice YouTube sperrt von sofort an weltweit Inhalte, in denen der Angriff Russlands auf die Ukraine geleugnet wird. Unsere Gemeinschaftsrichtlinien verbieten Inhalte, die gut dokumentierte, gewalttätige Ereignisse leugnen, verharmlosen oder trivialisieren, sagte ein YouTube-Sprecher der deutschen Presseagentur. Deshalb entferne man Inhalte über die russische Invasion in der Ukraine, die gegen diese Richtlinien verstoßen. Dazu gehörten auch YouTube-Kanäle, die mit russischen staatlich finanzierten Medien in Verbindung stünden, so der Sprecher weiter. YouTube wird von Menschen in Russland intensiv genutzt, während Facebook dort nur eine untergeordnete Rolle spielt. Apple-Chef Tim Cook ist einer von mehreren prominenten Geschäftsleuten, die sich in die Diskussion um Floridas neues LGBTQ-Gesetz eingeschaltet haben. Als stolzes Mitglied der LGBTQ-Plus-Gemeinschaft sei er zutiefst besorgt wegen des Gesetzes, schrieb Cook auf Twitter. Zuvor hatte Disney-Chef Bob Chapek seine Enttäuschung über die Vorschrift ausgedrückt. Das Gesetz untersagt den Schulen im US-Bundesstaat Florida Diskussionen über sexuelle Orientierungen und Geschlechteridentitäten. Es war am Dienstag verabschiedet worden. Dies hat im ganzen Land für Proteste gesorgt. Mehr als 60 Firmen, darunter Google, Microsoft und die Facebook-Mutter Meta, haben sich in einer gemeinsamen Kampagne dagegen ausgesprochen. Die türkische Journalistin Sedef Kabasch ist von einem Istanbuler Gericht wegen Präsidentenbeleidigung zu einer Haftstrafe von 2 Jahren und 4 Monaten verurteilt worden. Das teilte die Anwaltsvereinigung MLSA mit. Die Journalistin hatte im Januar in einer Fernsehsendung unter anderem das harte Vorgehen der türkischen Regierung gegen Kritiker angeprangert. Dort und später auf Twitter zitierte sie ein Sprichwort: Wenn ein Ochse in einen Palast geht, wird er kein König, sondern der Palast wird zum Stall. Erdogan oder seinen Präsidialpalast in Ankara erwähnte sie nicht explizit. Den Angaben zufolge sagte Kabasch im Gerichtssaal, sie habe den Präsidenten nicht beleidigt, sie habe aber das Recht, die Regierung zu kritisieren. Das sei auch ihre Pflicht als Journalistin. Nach der Verkündigung des Urteils wurde die 52-Jährige zunächst aus der Untersuchungshaft entlassen. Es wird erwartet, dass sie in Berufung geht.
Johnny spielt auf. Das war mal ein weltweiter Erfolg, diese Oper von Ernst Krenek, die 1927 uraufgeführt wurde, damals in Leipzig und in ihrer ersten Spielzeit sagenhafte 421 Aufführungen hatte. Ein typisches Beispiel auch für die sogenannte Zeitoper in der Weimarer Republik, also sehr gegenwärtig, nicht nur im Diskurs, sondern auch in der Ausstattung. Dann ging es sehr schnell bergab. Und 1933, nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten, wurde diese Oper, Johnny spielt auf, verboten. Jetzt hat der Regisseur Peter Lund das Stück neu inszeniert, und zwar am Gärtnerplatz-Theater in München. Wir hören da im Hintergrund einen Ausschnitt aus dem Vorspiel. Und unser Kritiker Jörn Florian Fuchs, der war bei der Premiere. Herr Fuchs, worum geht's denn eigentlich bei Johnny spielt auf?
Es geht zunächst mal um zwei Herren, um einen Komponisten namens Max und um einen Geiger namens Danielo, die in eine Sängerin verliebt sind und um sie buhlen. Sängerin heißt Anita, und dann auf einmal tritt Johnny auf, ein bisschen wie ein Deus Ex Machina oder ein Mensch sozusagen aus der Maschine, aus dem Off. Und der stiehlt diese Geige und stellt fest, dass er damit gut zurechtkommt. Und er spielt buchstäblich, wie es im Titel heißt, spielt dann auf. Er ist sehr frech. Es gibt einige Verwicklungen, bis schlussendlich man dann bei der Polizei landet allesamt. Und das ist eine, eigentlich eher so eine Operngruppe. Groteske, könnte man sagen, mit einer sehr bissigen Zeitkritik. Das Besondere eben ist, dass Johnny ein Schwarzer war, beziehungsweise ist im Stück, und dass er die eigentliche Figur ist, die total über die Stränge schlägt, die die Gesellschaft, auch die etwas eingeschlafene Gesellschaft der damaligen Zeit, provoziert. Und der eben ein, ja, eigentlich ein total anarchischer und damit ein total freier Mensch ist und in keinen gesellschaftlichen Konventionen irgendwie festhängt.
Und wurde dieser Johnny auch von einem Schwarzen gespielt?
Nein, hier gibt es merkwürdigerweise, muss man ja sagen, auch gerade in diesen Zeiten, wirklich ein echtes, veritables Blackfacing. Aha. Einen weißen Sänger, der schwarz. Nein, der wird nicht schwarz geschminkt, er schminkt sich nämlich selber und schminkt sich am Ende auch wieder ab. Und Regisseur Peter Lunden, von daher passt das eigentlich schon, überdreht oder zeigt alle Figuren als überdrehte Charaktere letztendlich, als groteske Figuren. Und er arbeitet viel mit Klischees, das sind auch die Kostüme, da gibt es also jemand, der so in einem Fettsuit rumläuft und die Damen kommen fast so ein bisschen als Stummfilmdiven daher. Die ganze Gesellschaft ist eben in sehr exaltierten Kostümen dort gezeichnet. Und insofern passt es auch, was den historischen Kontext betrifft, durchaus, dass man eben ganz bewusst dieses Blackfacing zeigt, markiert und auf der Bühne eben darstellt und nicht so tut, als ob wir hier einen schwarzen Sänger haben, der in Wirklichkeit ein Weißer ist. Also ich glaube, in diesem Rahmen, in diesem Setting ist
elegant das in Ordnung. Gelöst quasi, ja?
Ja. Ja. Mhm.
Diese Oper, wurde die genauso gegenwärtig inszeniert, wie das damals in den 1920er Jahren anscheinend ja so üblich war? Oder ist das eine originalgetreue, man könnte ja dann auch sagen, historische Inszenierung? Also die 20er Jahre sind ja schließlich ziemlich in, ne?
Also diese Atmosphäre ist da von den 20er Jahren und das wird auch in vielen schönen Details auch schön und überdreht gezeigt auf der Bühne. Die Bühne, die sich oft verwandelt, die sehr viel mit zackigen Bühnen, am abstrakten Bühnenbild, sehr viel zackigen Figuren da arbeitet. Denkt man auch so ein bisschen vielleicht sogar auch an die russische Avantgarde der Zeit. Dann wird es aber auch vor allen Dingen im letzten Drittel des Abends wird es zunehmend moderner. Ich finde das einen etwas merkwürdigen Bruch. Also wir erleben Johnny auf einmal in München auf dem Marienplatz. Das ist so eine Schwarz-Weiß-Aufnahme aus der Innenstadt von München, auch an verschiedenen anderen Orten. Man weiß nicht ganz genau, ist er da jetzt Straßenmusiker oder was macht er da eigentlich? Da gibt es so ein bisschen einen etwas gewollten Zeitbezug, der aber, finde ich, dann eher stört. Also man hätte es durchaus in dieser ja wilden, bunten Roaring Twenties-Zeit, finde ich, lassen können.
Mhm. Und die Musik, sie scheint so eine Mischung aus Spätromantik und Jazz zu sein. Klingt die nach 20er Jahre?
Das Merkwürdige ist, also ich habe dieses Stück kennengelernt übers Studium, also jeder, der irgendwie Musik studiert oder damit zu tun hat, kommt natürlich irgendwann zu Krennic und zu diesem berühmten, berüchtigten Stück. Ich finde das gar nicht so revolutionär, wie ich das von Aufnahmen, ich habe das Stück nie ganz gehört bis jetzt und auch nicht auf der Bühne gesehen, wie ich das dachte. Es gibt Foxtrot, es gibt ein paar Unterhaltungsmusiken der Zeit, aber das ist nicht irgendwie der total wilde Jazz oder die totale musikalische Avantgarde, sondern es ist eine eher gefällige, manchmal auch etwas regelrecht behäbige Musiksprache, finde ich. Da finde ich andere Werke von Krennic auch im instrumentalen Bereich kräftiger, farbiger, ausdrucksstärker. Michael Brandstätter hat das hier mit dem Orchester vom Gärtnerplatz schon insgesamt sehr gut gemacht, vielleicht manchmal ein bisschen zu laut. Aber die Plausibilität, dieses Stück aus musikalischen Gründen heute zu spielen, sehe ich nicht so. Es ist natürlich damals auch hoch umstritten aufgeführt worden am Gärtnerplatz-Theater und dieser Skandal, dem es damals gab, bedeutet natürlich, dass es schon richtig ist, das Stück heute an diesem Ort auch wieder zu spielen, aber eben, weil es so einen historischen Rahmen gibt. Also sonst muss ich sagen, gibt es auch aus der Zeit deutlich stärkere Werke, finde ich. Ich muss noch sagen, dass es musikalisch, sängerisch ziemlich gut besetzt war, vor allen Dingen durch Maria Czelenk als diese umschwärmte Anita. Das ist jemand, die mal im Opernstudio der Bayerischen Staatsoper angefangen hat und jetzt wirklich eine sehr gute Primadonna darstellt, nicht nur vokal, auch szenisch. Und es gab viel Jubel, bleiben aber letztlich ein paar Fragezeichen, auch weil es in den einzelnen Szenen so Unterteilungen gibt, zum Beispiel Unterhaltungsmusik, ab wann geht die in den Volkskörper ein? Und dann wird also so eine leicht faschistische Gesellschaft gezeigt, uniformiert, die irgendwie sich etwas zuckend zu dieser vermeintlich neuartigen Musik bewegt. Also da versucht Peter Lund, finde ich, eine politische Ebene reinzubringen und diese Zeit damals auch diesen Skandal zu reflektieren. Aber das Problem ist einfach, das wirkt heute nicht mehr, weil die Musik ist zu harmlos. Ja? Also das provoziert niemanden. Da fragt man sich an der Stelle, womit hatte jemand ein Problem?
Jörn Florian Fuchs über Johnny spielt auf von Ernst Krenek in einer Neuproduktion von Peter Lund am Münchner Gärtnerplatz Theater. Nächste Vorstellung ist am Montag. Über die Repräsentation schwarzer Menschen haben wir ja gerade schon kurz gesprochen. Stichwort Blackfacing in dieser Oper Johnny spielt auf. Ganz anders widmet sich dem Thema eine kleine, aber wichtige Ausstellung am New Yorker Metropolitan Museum. Es geht nämlich um die schwierige Frage nach Repräsentation von schwarzen Menschen in der europäischen Kunst des 19. Jahrhunderts. Einer Zeit also, in der die Abschaffung der Sklaverei in Europa an Zustimmung gewinnt. Der französische Bildhauer der Stunde war damals Jean-Baptiste Carpeau und zu seinen Meisterwerken zählt die Büste einer gefesselten schwarzen Frau. Jetzt im Met zu sehen mit der Frage, was dieses Kunstwerk über Emanzipation erzählen kann. Andreas Roberts berichtet.
Die Marmorbüste einer Frau. Stricke an ihren Oberarmen und über ihrem Brustkorb. Die linke Brust ist entblößt. Ihr Kopf ist gedreht und blickt leicht nach oben, ihr Ausdruck schmerzvoll und gepeinigt. Auf dem Sockel die Inschrift Pourquoi naître esclave? Im Englischen Why born enslaved? Das Besondere von Jean-Baptiste Carpeaus Büste war nicht nur das Motiv, sondern auch der dramatisch-naturalistische Ausdruck der dargestellten Frau, die gleichzeitig sexualisiert wird. Dabei sollte sie Empathie für die ideologische Sache der Abolitionisten erzeugen, derer, die die Sklaverei abschaffen wollten. Und er sollte die moralische Rechtfertigung eines neuen Zeitgeistes verkörpern, der Europa, in diesem Fall Frankreich, als herausragende moralische Institution postulierte. 35 Exponate sind um Carpeaus Büste platziert, darunter Skulpturen, Zeichnungen, Freskenentwürfe, Gemälde, Porzellanfiguren und dekorative Objekte. Alle mit Darstellungen schwarzer Menschen, die entweder geheimnisvoll exotisiert oder in ihrem unterdrückten Zustand ideologisiert wurden. Für Kuratorin Wendy Walters, Poetin und Essayistin, bestand die Herausforderung der Ausstellung darin, diese verschiedenen Darstellungen von schwarzen Menschen in einen Kontext zu bringen.
While it is a depiction of a black person,
es ist die Darstellung einer schwarzen Person, aber es ist keine Repräsentation, es ist kein Porträt, es ist ein Symbol, eine Allegorie. Und in Wirklichkeit ist es die Fiktion eines weißen Künstlers, die Ausgeburt seiner Vorstellung von Schwarzsein.
Für Kunsthistorikerin Elise Nelson, die die Ausstellung zusammen mit Wendy Walters kuratiert hat, war die Auseinandersetzung mit der Frage nach der Repräsentation schwarzer Menschen und der Frage, welche Objekte den Weg in die Ausstellung finden sollten, von zentraler Bedeutung.
Wir waren fest davon überzeugt, dass dies keine Ausstellung sein sollte, die sich durch Masse auszeichnet. Jedes dieser Objekte hat einen ganz bestimmten Platz in der Kunstgeschichte. Sie sind in jedem Buch über Race im 18. und 19. Jahrhundert zu finden. Sie stehen für sich. Und wir wollten nicht zu viele zeigen, die schwer zu ertragen sind.
Zum Beispiel das Porzellanmedaillon des britischen Abolitionisten Josiah Wedgwood. Groß wie ein altes 5-Mark-Stück zeigt es die schwarze Silhouette eines knienden Mannes mit Ketten an Händen und Füßen vor weißem Grund, seine Arme wie im Gebet erhoben. Dieses Motiv war so populär, dass es in Siegelringen, auf Teegeschirren und auf Glaskaraffen auftauchte. Sie waren im bourgeoisen Frankreich sozusagen en vogue. Nach dem Ende der Sklaverei wurden die Motive des gefesselten, muskulösen Mannes und der nackten, sexualisierten Frau zur Allegorie eines wilden und unerlösten Afrikas. Man fragt sich, ob schwarze Menschen je wirklich als Menschen gesehen wurden oder in diesen Darstellungen nicht vielmehr als Rechtfertigung weißer Überlegenheitsfantasien instrumentalisiert wurden. Doch die Ausstellung zeigt nicht nur den historischen Kontext für Capots Büste. Man habe bewusst den Dialog mit lebenden Künstlerinnen gesucht, erklärt Kuratorin Wendy Walters.
Oft engagieren die Museen Künstler mit Auftragsarbeiten. Wir wollten hingegen Gespräche mit Künstlern initiieren, die sich bereits mit diesen Motiven auseinandergesetzt haben. Repräsentation bezieht sich nicht nur auf das einzelne Kunstwerk, sondern ist auch die Methode, diese Ausstellung zu kuratieren.
Eine dieser Arbeiten ist die Marmorbüste eines schwarzen Basketballspielers der Künstlerin Kehinde Wiley. Mit derselben Kopfdrehung und einem ähnlichen verunsicherten Blick wie bei Capots Frau stellt die amerikanische Künstlerin einen Zusammenhang zwischen Rassismus und der amerikanischen Sportindustrie her. Oder aber in der Arbeit Negress 2017 von Kara Walker, eine wie achtlos in eine Ecke geworfene schwarze Kapuze aus Gips, in ihr der Gesichtsabdruck von Capots Frau.
Wir können uns glücklich schätzen, dass diese Ausstellung jetzt stattfindet. Wir sind uns bewusst, dass sie zu einem anderen Moment womöglich nicht hätte stattfinden können. Es ist etwas sehr Seltenes, sich diese gründliche Auseinandersetzung mit Kunstwerken zu erlauben, die wirklich heikel und schwierig zu entziffern sind.
Fictions of Emancipation ist eine sperrige Ausstellung zu einem schwierigen Thema, vor allem, wenn man sie ohne Vorwissen besucht. Den beiden Ausstellungsmacherinnen ist es aber trotzdem gelungen, einen Raum für Kontext und kritischen Diskurs zu öffnen, ohne pädagogisch oder moralisch zu sein. Sie könnte im Umgang mit historisch problematischen Kunstwerken wegweisend sein.
Andreas Roberts über Fictions of Emancipation, eine Ausstellung im Metropolitan Museum in New York.
Deutschlandfunk Kultur, Kulturpresseschau.
Der Feuilletonleser, dem Putins Krieg schlaflose Nächte bereitet und der deshalb nach Ablenkung lechzt, hat es auch beim Durchstöbern der Samstagsausgaben nicht leicht. Immerhin, die Neue Zürcher Zeitung hat gleich zwei Kulturseiten für den österreichischen Autor Clemens J. Setz freigeräumt. Für einen Text, der nicht vom Krieg handelt. Nur wer möchte sich allen Ernstes ablenken lassen durch einen Bericht darüber, wie Setz sich die Vorhaut entfernen ließ und warum er es heute bereut? Dann vielleicht doch lieber Ernüchterndes aus Kriegszeiten. Im Neuen Spiegel erzählt der französische Schriftsteller Emmanuel Carrère, wie er in Moskau an einer als Spaziergang getarnten Antikriegsdemonstration teilgenommen hat. Wenn Carrère die Motivation der Teilnehmer beschreibt, klingt das erst einmal ermutigend. Die Menschen seien aus Prinzip gekommen, weil es ehrenvoll ist, um ihre Angst zu überwinden. Das ist gut so, das ist schön, schreibt der Autor, fährt dann allerdings fort. Doch eigentlich wissen sie alle, und es bricht mir das Herz, diesen Artikel so zu beenden, dass es vergebens ist. Nach diesem Satz braucht man erst einmal das Wort Hoffnung in klarer, nicht aufgebrauchter Schrift. Die Süddeutsche Zeitung verspricht 10 Werke, die jetzt Hoffnung schenken, und liefert, so die Überschrift, eine Seite Trost. Wenn gar nichts geht, dann hilft immer noch, sich auf etwas Kniffliges und emotional Unbedenkliches zu konzentrieren, rät Nele Polacek. Gegen Atombomben kann man nichts machen. Gegen die Angst vor Atombomben hilft es, alle Staaten der USA aus dem Gedächtnis aufzuschreiben. Pro-Tipp: Wyoming und Minnesota. Und sollte die Sache länger dauern, Duden Allgemeinbildung, testen Sie Ihr Wissen, hat mich durch Lockdown 1 bis 3 beruhigt. Sich beruhigen, ablenken, wegsehen, das alles ist die völlig falsche Reaktion für den Osteuropa-Historiker Karl Schlögel. Wir müssen im Gegenteil auf die Ukraine blicken, genauer Kiew. Dort entscheidet sich jetzt, ob Europa standhält oder fällt, schreibt Schlögel in der Frankfurter Allgemeinen und scheint keine Angst vor einer Eskalation zum Dritten Weltkrieg zu haben, wenn er ergänzt: Kiew braucht Waffen. Es braucht die Schließung des Himmels für die russischen Angreifer. Es wartet auf etwas wie eine Luftbrücke, die Berlin gerettet hat. Es geht auf und ab, es pulsiert, es atmet, beschreibt Sergej Gerasimow in seinem Tagebuch, aus dem die Neue Zürcher Zeitung nun täglich etwas abdruckt, wie der Kriegsbeginn im ukrainischen Charkiw klang. Das Geräusch ähnelt nichts anderem auf der Welt, denn die Welt besteht aus Lebewesen, aus Dingen, die leben und gedeihen und glücklich sein wollen. Und weiter schreibt er: Alles hier besitzt eine filmische Qualität von Unwirklichkeit. Die Leute erzählen Witze und lächeln dabei. Die Leute glauben halb, dass sie noch nicht aus einem schlechten Traum aufgewacht sind, weil nichts, was sie gerade sehen oder hören, real sein kann. Zum Schluss noch ein Ablenkungsmanöver, das, obwohl es mit dem Krieg zu tun hat, ihn wohl tatsächlich kurz vergessen macht. Die Süddeutsche druckt ein Foto von Soyeon Schröder Kim ab, das die Gattin des Altbundeskanzlers selbst auf Instagram veröffentlicht hat. Schröder Kim steht im Hotelzimmer vor einem Fenster. Im Hintergrund ist Moskau zu erkennen. Sie hat die Hände zum Gebet gefaltet, den Kopf geneigt, die Augen geschlossen. In Demut für Gasgärt und den Frieden, kommentierte das peinliche Foto schon Arno Frank auf spiegel.de. Es ist die Gleichzeitigkeit von Naivität und Größenwahn, gegen die der empfindliche Magen revoltiert. Und Cornelius Pollmer scherzt nun in der SZ über das Foto am Fenster. Kommt jetzt ein bisschen überraschend, aber der neue Vermeer ist am späten Donnerstag eingetroffen, drüben bei Instagram.
Und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.